Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und jetzt Kontext.
Wunder, Wende, Wandel.
20 Jahre Mauerfall.
Heute geht es in der Kontextdebatte um die Fragen: War 1989 die Wende zu einem neuen Europa? Und welche Rolle spielt dabei das alte Europa? Ist das heutige Europa immer noch in Ost und West geteilt? Darüber diskutieren die tschechische Schriftstellerin und Publizistin Alena Wagnerowa und der Schweizer Politiker Andreas Gross, Mitglied des Europarats unter der Leitung von Felix Schneider.
Alena Wagnerowa und Andreas Gross, ich freue mich, dass Sie beide hier zusammengekommen sind, weil Sie beide engagiert sind an Europa, aber aus verschiedenen Perspektiven, aus einer tschechisch-deutsch-europäischen Perspektive und aus einer schweizerischen international-europäischen Sicht werden Sie sprechen. Das könnte fruchtbar sein. Alena Wagnerowa ist 1936 in Brünn, damals Tschechoslowakei, geboren. Sie hat Biologie, Pädagogik und Theaterwissenschaft studiert, in Biologie promoviert und ging 1969 nach Deutschland, wo sie seither in Saarbrücken lebt, aber auch in Prag. Sie hat in verschiedenen Berufen gearbeitet, unter anderem, wie ich amüsiert zur Kenntnis genommen habe, als Fachkraft für Tiermedizin, aber auch als Dramaturgin und ist heute Schriftstellerin und freie Publizistin. Ihr letztes Buch trägt den Titel Helden der Hoffnung, die anderen Deutschen der Sudeten, und sie ist das Buch erzählt von antifaschistischen Sudetendeutschen, die nicht in unser Bild von den Sudetendeutschen passen. Herzlich willkommen und die Frage, wie haben Sie das Jahr 1989 erlebt?
Ja, 1989 habe ich als ein Jahr der zunehmenden Bürgerbewegung in der Tschechoslowakei erlebt. Die Demonstrationen am Wenzelsplatz immer jeden ersten Montag im Monat, wo sich die Menschen schlagen ließen und wo man sah, es kommt was, aber wann? Das war die große Preisfrage. Als dann Dietrich Genscher in Prag erreicht hatte, dass die DDR-Bürger ausreisen durften, waren gerade tschechische Freunde bei uns.
Bei Ihnen in Saarbrücken,
Ja. Und da kam die Nachricht, und das war in der Nacht, und wir sind hochgegangen, haben wir Wein getrunken, haben wir uns unheimlich gefreut, alle. Und zwar, das ist ganz wichtig, das war damals wichtig für mich, dass die Tschechen den nicht sehr beliebten Ostdeutschen in Prag geholfen hatten. Das war sehr wichtig, weil das hieß, es gibt da eine Solidarität. Das war sehr schön.
Alena Wagnerowa, danke schön. Unser zweiter Gesprächspartner hier in der Kontextdebatte über die Wende und Europa ist Andreas Gross. Dieser Bürger von Zurzach ist in Japan geboren, 1952, hat Geschichte und Politik studiert, hat wissenschaftlich und als Dozent gearbeitet und er ist ein bekannter Politiker unseres Landes, Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, Mitgründer der Gruppe Schweiz ohne Armee und Mitglied des Schweizerischen Nationalrates und des Europarates. Oft in aller Welt in politischer Mission unterwegs, gerade aus New York gekommen. Seine letzte Veröffentlichung von der Provokation zum Irrtum, das geht zur Minarett-Initiative. Auch an Sie, Andreas Gross, die Frage, wie haben Sie das Jahr 1989 erlebt?
Also für uns war das der Kampf am Fall der Schweizer Mauer. Der Kampf um die Volksinitiative für eine Schweiz ohne Armee, da war ich praktisch jeden Abend mindestens einmal im Tag irgendwo unterwegs und habe diskutiert. Und wir haben gespürt, dass schon im Frühjahr hat es begonnen vom polnischen Runden Tisch, dass das 89 ein ganz großes Jahr wird. Und der Bundesrat hat uns dann Gefallen gemacht, den Termin der Volksabstimmung genau ins Herz, den absolut richtigen Zeitpunkt der Weltgeschichte zu wählen, am 26. November 1989. Und da haben die Schweizer sogar Aufwind gespürt. Und Bundesrat Filiker, der damalige Verteidigungsminister, hat gesagt, 25% für diese unmögliche Initiative, das wäre eine Katastrophe fürs Land. Und es sind dann 36% geworden. Und dem Land geht es heute besser als damals. das ist eigentlich die große Wirkung. Heute kann man in jedem Restaurant sagen, Beiz heißt das bei uns im hintersten Eck der Schweiz, man sei für eine andere oder gar keine Armee und bekommt immer noch zu essen. Das war vor 30 Jahren anders, vor 40 Jahren. Und diese Befreiung, diese innere Befreiung hat der Schweiz auf jeden Fall gut getan. Und mein Sohn muss heute als Nicht-Militärdienstleistender nicht ins Gefängnis, sondern er darf Zivildienst leisten. Unsere innere Mauer ist gefallen.
Also das Jahr 1989 ist ein vielfältiges Jahr. Andreas Gross, Sie haben gerade von der inneren Mauer der Schweiz gesprochen, die da ins Wanken geriet. Alena Wagnerowa, Sie haben gesprochen von Ihrer Freude über die Solidarität von GSSR-Bürgern mit den nicht immer beliebten DDR-Bürgern. Was meinen wir denn eigentlich, wenn wir vom Fall der Mauer 1989 sprechen? Was umfasst das an historischen Ereignissen?
Damit meinen wir eigentlich den Zusammenbruch des Ostblocks, des alten sozialistischen Lagers. Mauerfall ist der Begriff, der Symbolbegriff dafür. Was haben denn gesamte Revolution bezieht sich auf die Tschechoslowakei und an und für sich ist es der Zusammenbruch und das Ende der Teilung Europas. Für mich.
Ich würde dem zustimmen. Man kann sogar als Historiker kann man sagen, es ist das Ende des kurzen 20. Jahrhunderts, das 1914 da angefangen hat und 1989 sind die Kriegsfolgen für jene, die das Pech hatten, auf der falschen Seite der Barrikaden gelandet zu sein, zu Ende gegangen. Das Ende der Teilung Europas, wie Sie gesagt haben, oder das Ende der Unterdrückung der Hälfte Europas und das Ende des Stalinismus.
Also das ist doch ein sehr weiter Horizont, der da plötzlich aufgeht. Die Länder des Ostblocks kriegen ihre nationale Unabhängigkeit, auch die baltischen Staaten werden unabhängig, die Sowjetunion zerfällt, das Ende der Teilung Europas. Das führt mich zu der Frage, was sind denn eigentlich für Sie die europäischen Quellen von 1989? Wann hat der Anfang vom Ende eigentlich begonnen? Muss man sagen, das war mit der Gewerkschaftsbewegung Solidarność in Polen. 1980 hat das angefangen. War das eher der Prager Frühling von 1968? Oder muss man noch weiter zurück bis zur Ungarischen Revolution von 1956?
Oder sogar 1953? Berliner Aufstand.
Berliner Aufstand 1953. So weit würden Sie zurückgehen.
Naja, ich glaube, das sind unterschiedliche Aspekte, die da zum Tragen kamen. Sicherlich, 68 ist der Anfang vom Ende des Glaubens an die Reformierbarkeit des Sozialismus. Die Ungarische Revolution, das war keine Revolution, der es um irgendwie Sozialismus ging, eben im Unterschied vom Prager Frühling. Und 53, das war, sagen wir so, ein Aufstand gegen, vielleicht auch gegen die Teilung Deutschlands und gegen die sozialen Probleme, die Leute dort hatten. Aber ideenmäßig ist das sicherlich der Prager Frühling und politisch dann die Solidarność.
Ein Bild, das, glaube ich, viel Kraft hat. Die Mauer wurde niedergerissen durch ein Seil oder durch Seile. Und diese Seile sind verknüpft durch ganz verschiedene Fäden. Und so ein Ereignis ist nur erklärbar aus einer Kumulation von ganz verschiedenen Prozessen. Und diese Prozesse haben alle diese Stichwörter, die Sie vorhin genannt haben, alle stehen für einen Faden sozusagen. Und diese Hunderten von Fäden machen diesen Strang aus. Und man kann, glaube ich, aufzählen, was alles dazu beigetragen hat. Schwierig wird es, wenn es darum geht, die Gewichtung, wie dick einer dieser Fäden ist. Und
woher die Fäden kamen.
Genau.
Ob und, nur aus dem Osten oder auch aus dem Westen.
Ja, und zum Beispiel, was in der Schweiz oft vergessen geht, der Papst hat in Polen eine ganz große Rolle gespielt. Und der Gorbatschow hat auch eine ganz große Rolle gespielt, vor allem auch, dass der Umsturz friedlich, also ohne Blutvergießen möglich war. Das hat sich ja niemand so vorstellen können oder hoffte niemand, dass das möglich sein könnte.
Nach dem Massaker?
Genau. Und wenn man jetzt gelesen hat, auch in den Zeitzeugen, dass der 7. Oktober in Leipzig, das haben die Leute am Abend sich von ihren Eltern verabschiedet und gemeint, sie kämen nicht mehr nach Hause. Und also das sind ganz verschiedene Stränge und keiner kann sagen, er sei alleine verantwortlich. Und Polen hat auch schon 1956 den ersten Aufstand gehabt, nicht nur Ungarn. und in Polen, sogar Stalin hat immer gewusst, dass der Kommunismus in Polen, hätte gesagt, es sei wie ein Sattel auf eine Kuh, dass das nicht passe, oder? Und trotzdem hat er es aber gemacht.
Aber um die Gewichtung kann es schon noch gehen. Natürlich hat so ein historisches Ereignis wie 89 Fall der Mauer viele Ursachen, viele Quellen, viele Seile, die an der Mauer da gezogen haben. Aber um die Gewichtung kann es schon gehen. Und zur Gewichtung ein Zitat von Lech Walesa, der damals Führer der Solidarność war. Der hat kürzlich gesagt, ist noch gar nicht so lange her, Sie sollten sich mit dieser Mauer nicht lächerlich machen. Man sollte die Ostdeutschen nicht zu Helden verklären. Sie sind geflohen, während Polen gekämpft hat. Die erste Schlacht fand 1980 statt. Danach haben sich alle anderen auf den Kampf vorbereitet. Wir haben 1980 die Stärke gebrochen.
Wenn man lesen, muss man das nicht vorwerfen, aber er abstrahiert jetzt genau eben von dieser Vorgeschichte. In Prag gab es auch mal die Bewegung, die 77, die Charta 77, oder? Das sind alles Leute, die Risse in diese Mauer gemacht haben. Und 80 war, hätte Solidarność wäre ohne diese Risse auch schwer zu erklären. Aber es stimmt, man darf ihm diesen Stein lassen im Brett. Solidarność war dann von 80 weg eine der ganz wesentlichen Transformationsmotoren sozusagen. Mit der Unterstützung des Papstes, das darf man nicht unterschätzen, und auch mit der Geschichte des Kriegsrechts, einem General, der eigentlich wider Willen fast dieses Kriegsrecht durchgesetzt hat, aus Angst, es käme noch schlimmer, und mit einem Gorbatschow, der dann offenbar, wie man heute lesen kann, 2 Jahre schon vor 89 allen Herrschaften gesagt hat, die Russen würden nicht ihnen helfen, den Herrschaften. Und jetzt kann man dann wieder darüber streiten, wie viel Einsicht in die Richtigkeit dieser These hat Gorbatschow getrieben oder wie viel Not, nämlich zu Hause, hat die Sowjetunion den Afghanistan-Krieg mit 18.000 Toten überstanden, aber nicht gewonnen und war ökonomisch in einer ganz schwierigen Situation.
Wenn ich das mal etwas vergröbernd auf den Punkt bringen soll, haben Sie gesagt, Frau Wagnerowa, Prager Frühling 68 steht eigentlich für den am weitesten gediehenen Versuch, das System zu reformieren. Und die Lehre, also das Fazit daraus wäre, es geht nicht.
Ja, es geht nicht, weil das stalinistische, sowjetische Kommunismus das praktisch verhindert hat. Natürlich, es ist die Frage, ob das reformierbar gewesen wäre. Ich denke, in der Tschechoslowakei gab es ganz besondere Bedingungen. Und zwar, wir waren wirklich das einzige sozialistische Land, wo die kommunistische Partei in den Wahlen 47 praktisch die größte Partei in Tschechischen, in den böhmischen Ländern, nicht in der Slowakei, war. Das darf man nicht vergessen. Ich sage immer, ohne Münchner Abkommen hätte es 48, also der Putsch, nicht gegeben. Das hängt zusammen mit dem Verlust des Vertrauens in die Westmächte, die uns dem Hitler praktisch ausgeliefert hatten. Aber wir wollen jetzt nicht so weit zurückgehen. Aber die Tschechoslowakei, denke ich, war auch das einzige Land, historisch gesehen, weil wir immer auch vor dem Krieg eine sehr starke Linke hatten, die hätte den Sozialismus reformieren können, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte. Also in die Richtung demokratischer Sozialismus, Demokratisierung.
Ja, Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Ich kann mich noch an meine Begeisterung in der damaligen Zeit dafür erinnern.
Und das war schon eine große Zeit. Wie das ausgegangen wäre, ist eine andere Frage. Wir hatten in den 60er Jahren immer wieder diskutiert darüber, und das war auch so ein Impuls von dem Franz Marek aus Österreich, dass das Problem ist, dass der Sozialismus in einem zurückgebliebenen Land wie Russland geboren wurde und gesiegt hat. Nicht geboren, sondern gesiegt hatte. Und dass, wenn das ein Industrieland gewesen wäre, hätte es sich auch anders entwickelt.
Industrieland wie die Tschechoslowakei.
Wie die Tschechoslowakei oder wie England oder Deutschland, wie die Klassiker damit gerechnet hatten.
Ja. Prag war ja vor dem Krieg das Zentrum der europäischen Sozialdemokratie, oder? Für mich war der Otto Schick dann wichtig, oder? Ja. Und der Otto Schick steht ja für einen dritten Weg, weder kapitalistisch noch stalinistisch. und, sondern so eine soziale Marktwirtschaft, die weitergeht als einfach die Floskel. Und ja. Er war nie ein Antikommunist oder ein Antisozialist, interessanterweise.
Alle Sozialisten, die genau. auch Konzentrationslager Erfahrung hinter sich hatten. Übrigens zwei aus seinem Team, Miloš Pik und Turek, die arbeiten noch weiter. Und Pik mit 85 Jahren hat jetzt ein kritisches Buch herausgebracht über die Entwicklung nach 89.
Ja. Ja. Und der Gorbatschow glaubte auch an die Reformierbarkeit des sogenannten Sozialismus.
Ja, und er inspirierte sich sehr stark vom Prager Frühling übrigens. Wobei er, also als er dann nach Prag kam, hat er nie diese reformistischen Töne laut gemacht und eigentlich auch nicht den Jakisch verhindert, was er hätte tun müssen.
Ich habe in Lettres International einen spannenden Artikel gelesen von einem französischen Historiker, Rupnik heißt er, und der geht dann natürlich als Franzose da streng logisch vor und sagt,
Tschechischer Herkunft.
Prag 68 war, es ist nicht reformierbar unter den gegebenen Bedingungen. Ungarn 56 war die Erfahrung, das Regime ist auch nicht zu stürzen. Also, und das ist nun seine These, der Schluss, der logische Schluss daraus sozusagen, für 1980, Solidarność war eine sich selbst beschränkende Revolution. Das heißt, eine Revolution, die nicht darauf aus ist, das Regime grundsätzlich zu reformieren oder gar zu ersetzen, sondern ihm Grenzen zu setzen. Und das als wesentliche Quelle für 89. Was sagen Sie zu dieser These?
Die ist sehr plausibel. Also Mischnik hat gesagt, 1989 sei eine Revolution ohne Revolution gewesen. Man sei im Februar, hätte man sich noch nicht vorgestellt, was im März möglich wäre. Und im März hat man sich nicht vorgestellt, was im Juni noch möglich wäre. Und sie haben die Wahlen gewonnen für den Senat im Juni, glaube ich, und waren sich nicht bewusst, dass sie jetzt die Macht ergreifen konnten. Es war wirklich eine Revolution ohne Revolutionäre, die die Macht wollten. Das ist sehr Problem, interessant, ja. oder? Und er steht ja für den radikalsten Teil dieses Umsturzes. Es war natürlich eine Revolution, aber aus subjektiver Sicht haben die selber, die Revolutionäre, nicht gedacht, dass es eine Revolution werden könnte.
Naja, der erste runde Tisch stammt eigentlich aus Polen.
Genau.
Wurde von einem Tischler gemacht.
Genau. Ja, das sind zwei sehr wichtige Aspekte. Einerseits diese Unvorbereitetheit der Akteure. Das hat ja dann auch Folgen für den Ablauf von 89 und die Folgen aus 89. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist mit dem runden Tisch, was ja auch zeigt, dass dieses Solidarność ein, und das ist für 89, glaube ich, auch wichtig, einen großen Selbstorganisationsprozess der Zivilgesellschaft ausdrückt. Also ich habe mit Erstaunen auch in diesem Artikel von Rupnik gelesen, dass Solidarność 1980, 81 10 Millionen Mitglieder hatte in einem Land von etwas über 30 Millionen Einwohnern.
Ja, und hinter der Regierung konnte man zum Beispiel in Wroclaw ein Festival vorbereiten, zu dem auch tausende Menschen kamen und wo es auch sehr intensive Zusammenarbeit zwischen den Tschechen und den Polen gab. Viele Kontakte, viele gemeinsame Projekte, was heute leider Gottes alles vergessen ist.
Und deshalb macht der Valenz auch einen Fehler, wenn er alles einfach 80 beginnen lässt, oder? Es war eine perfekte Untergrund-Gegengesellschaft nach 56 ist aufgebaut worden. Mit Schulen, mit einer Untergrundöffentlichkeit, weil eben das eine Gesellschaft ist, die so viel mit dem sogenannten Kommunismus, Sozialismus, mit dieser autoritären, totalitären Gesellschaft so wenig zu tun hat, wie der Teufel mit dem Weihwasser oder so. Und diese Infrastruktur, diese Gegenwelt, die hat sich dann durchgesetzt in einem Prozess. Aber das war die Voraussetzung, dass die überhaupt den Streik wahrscheinlich sich getraut hatten zu streiken in Danzig.
Und auch die Voraussetzung dann für 89, also für die Wende von 89, dass diese Untergrundgesellschaft, diese Infrastruktur, man könnte auch sagen Zivilgesellschaft, vorhanden war.
Die war in der Tschechoslowakei auch vorhanden. Sagen wir zum Beispiel, ab 89 ist schon eine Masaryk-Gesellschaft entstanden. Es gab auch diese Aktivitäten auch auf der Ebene von Familieninitiativen, das gab es alles und in der DDR eigentlich auch, über die evangelische Kirche zum Beispiel sehr stark und anders. Also da war schon eine Zivilgesellschaft im Kommen. Zum Beispiel dem Manifest für freie Bürger, schon aus dem Herbst 1988.
Aber Frau Wagnerowa, das wäre doch eine interessante These, wenn Sie jetzt gewichten würden, wie viel Aufständigkeit oder Aufmüpfigkeit in der tschechischen, in der polnischen, in der ungarischen, weil mindestens die drei haben eine andere Qualität als die DDR. Die DDR, das war etwas der letzte Ort von Preußen. Also da gab es vielleicht schon solche Gesellschaften, aber nie diese potenzielle Aufmüpfigkeit, die auch aus einer Geschichte kommt oder die älter ist als das 20. Jahrhundert sogar. Wenn Sie diese drei Gesellschaften gewichten würden, wie viel Aufmüpfigkeit da existierte, wie ist dann Ihre Reihenfolge?
Ich würde nicht gerne Reihenfolge machen, weil ich denke, wir sollen uns, also diese Klassifizierung, wer besser war und wer schlechter war.
Aufmüpfig ist etwas anderes als besser oder schlechter.
Grundsätzlich, und das erlebe ich in Deutschland, fällt den Deutschen insgesamt schwer, aufmüpfig zu sein.
Das fällt ihnen schwer.
Ich sage das immer als Scherz, die Deutschen haben nie einen Kaiser hingerichtet. Und das, das
man muss
sie
nicht
hingerichten.
Also die Franzosen haben ihn hingerichtet, aber dann ein so schlechtes Gewissen gehabt, dass er durch die Hintertüre wieder reingekommen.
Also hinrichten
es reicht, wenn man ihn
entmachtet. Haben sie nicht gemacht, und das merkt man bis heute, weil ich denke, man müsste, wenn man das mit den Franzosen vergleicht, man müsste viel mehr Power.
Deshalb habe ich die DDR nicht gelten lassen, aber Ungarn, Polen und Prag hat 1848 auch auf den Barrikaden schon gekämpft, oder?
Ja,
und deshalb, ich denke immer, man muss, als Historiker muss man sich zwingen, schon eben präzise sein zu versuchen. Und jetzt gibt man den Polen viel Kredit und sie versuchen aber jetzt uns nicht die Tschechen und die Ungarn vergessen zu lassen, mit Recht.
Wobei natürlich in Ungarn war das ein langsames Reformieren des Regimes auch von oben, sehr stark von oben.
Richtig,
wenn man sich das überlegt, wer die Grenze mit dem Präsidenten von Österreich.
Ich würde gerne noch zu der Zeit nach 1989 kommen, nachdem wir hier nun nachgedacht haben, über die europäischen Quellen, über den Weg zu 1989 historisch waren, hier in der Kontextdebatte. Es geht um die Wende von 1989 im europäischen Zusammenhang mit der Schriftstellerin und Publizistin Alena Wagnerowa und dem schweizerischen Europapolitiker Andreas Gross. An Sie beide die Frage, was die Folgen betrifft. Wie stark ist Europa für Sie heute noch nach wie vor geteilt in Ost und West? Wir haben alle vor ein paar Tagen Robert Menasse gelesen in der Neuen Zürcher Zeitung, der sagt, die osteuropäischen Länder werden gehalten wie Kolonien.
Das ist vielleicht ein bisschen zu starkes Wort, aber sicherlich eine gewisse Tendenz war hier, insbesondere nach 89. Man kam in dieses vergessene Teil Europas, das muss man sagen, und dessen waren wir uns gar nicht so bewusst, dass sozusagen die Mauer zwei Seiten hat. Und wir wollten immer von Osten eigentlich zu Europa gehören, während Westen hat uns sozusagen freiwillig abgeschrieben. Und wenn ich da so...
Für Sie hat diese Europa-Idee eine große Rolle gespielt, 1989.
Wir gehörten zu Mitteleuropa und das haben wir immer so betrachtet. Wir gehörten zu Europa. Und dann kam in der Zeit 1968 ein Artikel Prags Rückkehr nach Europa. Ich war absolut schockiert darüber, weil ich dachte, wie denn? Wir sind doch in Europa, wir gehören doch in Europa. Sicherlich spielte dabei eine ganz wichtige Rolle auch die Prager deutsche Literatur, die diese Brücke irgendwie so ganz automatisch hielt. Und NKWD sagte 68, dass der Revisionismus mit der Kafka-Konferenz in Prag 1963 anfängt.
NKWD, also der russische Geheimdienst.
Und so Unrecht hatten sie nicht, weil das hat bewusst gemacht, diese Zusammenhänge, die für uns von der Tschechoslowakei her gesehen sehr lebenswichtig waren. Und das war im gewissen Sinne eine Enttäuschung, dass man die Ostblockländer so zuerst so behandelt hat, als wären das die Erfen, die gerade so von dem Baum runtergesprungen sind.
In der Schweiz muss man besonders aufpassen und differenzieren, oder? Die Schweiz gehörte zu jenen, die glaubten, der Ostblock beginne schon in St. Gallen und Österreich gehöre schon praktisch dazu, oder? Und man hat völlig vergessen, dass der westliche Teil der Tschechischen Republik ist westlicher als fast ganz Bayern, wenn ich es richtig sehe. Und was heißt eben Osten, oder? Also ich gehörte in der Friedensbewegung, habe ich gelernt, dass eben Europa nicht nur Westeuropa ist, sondern es gehört auch Zentraleuropa dazu. Und Zentraleuropa ist eben Prag, Und Mitteleuropa, das war eine große Hoffnung einmal, diese Visegrad-Staaten mit Slowenien und so weiter. Und Osteuropa geht eben bis, auf jeden Fall bis in die Ukraine, wenn nicht der westliche Teil von Russland gehört auch zu Osteuropa.
Mit Orthodoxie beginnt genau. Für mich. Aber, Osteuropa
aber also es gibt viele, es gibt verschiedene Schichten von Osteuropa, aus Schweizer Sicht, oder ist die Grenze, es gibt verschiedene osteuropäische Grenzen. Und ich denke, Europa hat, so wie Deutschland letztlich, hat die Teilung noch lange nicht überwunden.
Wieso nicht? Was ist
Weil
da?
Das Denken ist, die Kulturen und das Denken sind ganz verschieden. Und es gibt eben dann unterschiedliche Verschiedenheiten. Weil ich bin einer, der das Privileg hat, auch in jenen Ländern häufig tätig sein zu können, die noch heute nicht zu der EU gehören. Das heißt also zum Beispiel in der Ukraine, die in sich ja schon ein Land ist, das beide Ost und West eben in sich vereint, aber auch Moldawien und zum Beispiel Serbien. Und Serbien ist zum Beispiel europäischer in mancher Beziehung als Kroatien oder sogar als Rumänien oder Bulgarien, die schon in der EU sind, oder? Und die Tschechische Republik ist dann wieder ein besonderer Fall, weil dort gab es eine demokratische Zwischenkriegszeit, dass die Tschechische Republik oder auch die Slowakische privilegiert gegenüber jenen, die auch in der Zwischenkriegszeit entweder ganz rechte faschistische Diktaturen hatten oder der Kommunismus schon dominierte, wie in der Ukraine. Aber das Denken ist total unterschiedlich. Zum Beispiel auch so etwas wie eine 68er innere Befreiung der westeuropäischen Gesellschaften gab es in Osteuropa kaum, oder? Weil befreien kann man sich nur in Freiheit sozusagen. Lernprozesse, und das ist vielleicht die Quintessenz, die ich auch gelernt habe. Lernprozesse, kollektive Lernprozesse setzen Freiheit, Widerspruchsmöglichkeiten voraus. Und die gab es im sogenannten Osteuropa nicht. Und das hat eine unglaubliche Ungleichzeitigkeit heute zufolge in Europa, dessen Europa sich viel zu wenig bewusst ist.
Aber ich würde sagen, es ist sehr wichtig, also für meinen Blick, Deutsch, Tschechisch, tschechischen Blick, ist es sehr wichtig, dass das eigentlich ein Kampf von zwei gesellschaftlichen Systemen war mit allen Ideologien. Dass man sich festgelegt hat, ideologisch von Osten auf die Ablehnung des kapitalistischen Westens, was wir nicht geglaubt hatten. Aber in der freien Welt des Westeuropas hat man diesem ideologischen Schema der Ablehnung des Ostens als Sozialismus, grausam, Stalinismus geglaubt. Und da erlebe ich immer wieder diese Ablehnung der sozialistischen Erfahrung als eine Erfahrung. Und man vergisst, dass es auch eine gelebte Welt gibt und dass auch das Leben in den sozialistischen Ländern viel differenzierter war, als das manche Ideologen auch in Deutschland heute noch sehen wollen. Und ich glaube, dass man auch so lernen muss, diese Differenziertheit einfach zu akzeptieren, dass es auch zum Beispiel sehr lebendige Kultur gab, das ist eben das gelebte Leben. Und da, glaube ich, ist ein großer Fehler passiert, dass man das gelebte Leben, die Erfahrungen entwertet hat. Und das darf man nicht machen, also, meines Erachtens.
Das ist sehr wichtig, sehr interessant, was Sie sagen, weil im Westen gibt es natürlich auch ganz viele Leute, die heute den Eindruck haben, ihre Erfahrung sei entwertet worden. Erstens.
Durch 89.
Ich meine es so jene, die die Globalisierung missverstehen, ja, als eine neue Form von Totalitarismus, die letztlich ihre Differenz, ihr Recht auf Differenz, Recht auf regionale Differenz, auf lebensweltliche Unterschiede eben verletzen. Aber, und zweitens, und das ist vielleicht schon ein großer Unterschied, da haben Sie recht, im Westen hat es natürlich auch, Sie haben jetzt von den klassischen Kalten Krieg angesprochen, ja, oder? Und es gab natürlich Leute in der Mitte des ideologischen Spektrums, ich hatte einen Schwiegervater, der hatte an den Sozialismus geglaubt, wie früher die Katholiken an Jerusalem oder die Juden an Jerusalem geglaubt haben, oder die Katholiken an Rom, oder? Und der brauchte lange, bei dem ging es bis in die 70er Jahre, bis er merkte, dass da was nicht stimmt. Andere haben 56, 68, aber es gab, ich gehörte zu jenen Sozialdemokraten, weil mein Großvater mich die Politik gelernt hat, ein Liberaler, ein Demokrat. Ich wollte nie freiwillig diese Länder besuchen, weil ich wusste, dass ich dort in den Gefängnissen wäre. Und das hat mich immun gemacht gegen den totalitären Gedanken. Aber es gab natürlich auch Leute, die diese Systeme verteidigt hatten, weil sie, und das ist für mich das Interessante, sie haben sich nie vorstellen können, wie leer und kalt und inhuman das dort zu und her ging. Oder?
Ja.
Es gibt ja mindestens eine Dreiteilung, müssen sie machen im Westen. Die kalten Krieger, die Believer, die Gläubigen und in der Mitte unsichere Leute, die eigentlich dem Osten immer noch zu viel Kredit gegeben haben.
Naja, mir ging es dann um Zuspitzung einer bestimmten Frage. Natürlich gab es auch diese Linken, die, als ich in die Bundesrepublik kam, sagten, gut, dass die Russen kamen, ihr wart Revisionisten. Das habe ich auch
und etwas auch vielleicht erlebt, noch, Frau Wagner, wir dürfen Europa auch nicht auf Deutschland, auf Westdeutschland, also Westeuropa ist auch viel mehr als Westdeutschland, oder? In Frankreich gab es eine kommunistische Partei, die hatte die ganze Arbeiterklasse bis noch Ende der 50er Jahre hinter sich in Italien.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat Frau Wagnerowa ja gemeint, dass die Erfahrung, die lebenspraktischen Erfahrungen nicht akzeptiert werden. Dass das
also heute jetzt,
heute, oder? Ja, heute dass jetzt. Das sozusagen alles einfach in pauschal abgelehnt wird, verdrängt wird,
vergessen wird. Weil es doch um einen Kampf von zwei Ideologien ging.
Das ist so als Nachwirkung.
Das ist heute auch natürlich, Sie haben auch recht, wenn Sie auch sagen, auch in dem Westen, im Zusammenhang mit der Globalisierung ist es so, dass viele lebensweltlichen Erfahrungen irgendwie entwertet werden. Mhm. Aber das ist etwas anderes, weil wir in Westeuropa haben wir eine freie Diskussion seit Jahrzehnten und wir haben nicht diese Stufe zwischen dem alten Westeuropa und dem neuen Europa, was aus dem Osten kommt, was doch ein ganz klein bisschen Europa der zweiten Klasse ist.
Während Sie, Andreas Groß, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie eigentlich eine neue Definition von Ost- und Westeuropa vorgeschlagen. Also die Osteuropa wäre dann ein Denken, was irgendwie so diesen Selbstbefreiung, diesen 68er-Impuls nicht gehabt hat. Oder habe ich das jetzt grob missverstanden?
Ja, ich mache zum Beispiel jetzt einen Bericht im Europarat über die Diskrimination von Homosexuellen. Und da merkt man, dass es in der katholischen Kirche von Polen immer noch Thesen gibt, die vor 68er sind. Und im Baltikum, Litauen, das mit Polen zusammen war, da wird Homosexualität immer noch als biologische Krankheit bezeichnet. Und gerade von Biologen, die dann behaupten, sie würden das als Naturwissenschaftler wissen. Und in der orthodoxen Kirche Russlands und Ukraine ist Homosexualität auch immer noch als etwas Menschenwidriges oder ein Fehler der Natur und solche Dinge. Und das habe ich gemeint mit dem, was im Westen im Umfeld von 68 gelernt wurde, als Recht auf Differenz und als natürliche Differenz und so weiter. Aber mir ging es darum, aus der Schweiz ein Bewusstsein beizutragen, dass es ganz verschiedene Osteuropäer gibt. Und die Tschechen sind schon praktisch Westeuropäer im Vergleich zu Moldawien und dem Osten von der Ukraine. Und diese Ungleichzeitigkeit, um einen Begriff von Ernst Bloch zu brauchen, das ist etwas Phänomenales. Und dessen ist sich Europa nicht bewusst.
Oder langsam beginnt, sich dessen bewusst zu sein, dass auch da ganz unterschiedliche Kulturen sind, was eigentlich das Jahr 89 auch eine Gelegenheit dazu gibt, weil man sieht, dass Ungarn, Polen, Tschechoslowakei, Bulgarien, Rumänien und die DDR, dass das ganz unterschiedliche Prozesse, wenn sie auch den gleichen Gedanken haben, freie Wahlen und Freiheit zu erlangen, ganz unterschiedlich von den Traditionen auch bestimmt oder beeinflusst werden.
Ja, und die Länder, die Sie jetzt aufgezählt haben, wenn Sie vom Ural in die Bretagne schauen, gehören die praktisch alle noch zum westlichen Lager, oder? Das ist unglaublich. Wir dürfen jetzt nicht wiederum den Osten des Ostens vergessen, sozusagen. Ich teile Ihre Meinung. Der Westen hat eine ganz große Verantwortung. Er hat aus dem 89 viel weniger gemacht als der Osten, sozusagen. Genau. Und er hat gemeint, der Westen und vor allem die Amerikaner dann, die auch übrigens von den Mittel- und Osteuropäern als viel ursächlicher für ihre Befreiung verstanden wurden, als zum Beispiel die neue Ostpolitik von Willy Brandt, die haben gemeint, Freiheit ist in erster Linie Markt und haben eine große Verantwortung, zum Beispiel, dass heute in Russland und in der Ukraine Demokratie mit einer Oligarchie identifiziert wird. Demokratie ist ein absolutes Unwort geworden. In den 90er Jahren unter unserer westlichen Führung, und das ist eine riesige Verantwortung, die uns zusätzlich zum Unverständnis von 89 seither belastet.
Ohne Kenntnis der historischen Zusammenhänge Russlands auch, also so von außen eingeführt wurde, genau. Und man ließ das nicht wachsen. Und das ist das ganze Problem der Beziehung des alten Westeuropas zu den europäischen Osten.
Ich würde dieser Verantwortung gerne noch etwas nachgehen, weil wir jetzt mit der Rede über die Ungleichzeitigkeiten stark das Trennende betont haben. Ich würde gerne noch mal fragen, was macht denn das Gemeinsame aus? Das ist ja eigentlich die Frage nach der Identität von Europa. Worin besteht dieses Europa eigentlich? Ist das ein Zusammenschluss von Konzernen, wenn man jetzt die EU betrachtet? Oder gibt es da bestimmte Werte, eine bestimmte Kultur, die als europäisch bezeichnet werden kann?
Das Einzige, was Europa eint, ist die Vielfalt. Das würde ich völlig immer noch unterschreiben, oder? Mhm. Und Europa im klassischen Sinne der europäischen Integration hat eine Wertebasis mit den berühmten Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Und eben Menschenrechte und Demokratie sind viel mehr als Marktfreiheit. Und das ist bei den Architekten des Post-89 aus westlicher Sicht völlig verloren gegangen. Da käme dann auch die Diskussion dazu, wie viel Hoffnung auf Freiheit, politische Freiheit der Motor war und wie viel ökonomische Krise, wie viel ökonomische Hoffnung. Darüber könnte man auch lange reden, aber der Punkt ist, Europa definiert sich durch Werte und diese Werte sind heute, und das ist das Paradox, oder? Die Demokratie ist viel mehr zu einer Aufgabe geworden als ein Produkt, das sich etabliert hätte in Ost und West.
Das ist ein ziemlich pessimistischer Standpunkt, Demokratie als Aufgabe und hat sich nicht etabliert.
Ich denke, man muss ein bisschen mehr Geduld haben. Und das ist heute ein großes Problem, mehr Geduld haben. Und das hat man, diese Geduld hatte man nach 89 nicht gehabt. Man wollte alles ganz schnell machen. Ich würde das sehr betonen, wie schön das ist, dass Europa einigt, die Vielfalt. Und wir haben gehofft, als die Tschechische Republik und die Slowakei und also die kleinen Länder als Mitteleuropa in die EU kamen, haben wir gehofft, dass eben diese Vielfalt, auch als eine kulturelle Vielfalt, dass das viel stärker zum Tragen kommt und dass die kleinen osteuropäischen Länder darum auch sich das auch irgendwie erkämpfen oder dass das selbstverständlich wird, dass 27 Länder nicht einig sein können. Aber sicherlich die Vormacht der Wirtschaft und das Verstehen Europäischer Union als, und das sind die Altlasten der Europäischen Union, als eine Wirtschaftseinheit, Einheit, das immer noch für meine Begriffe viel zu stark dominieren und zur Krise der EU führen.
Was eben Westeuropa und die Europäische Union, damals die Europäische Gemeinschaft, sich nie bewusst wurde oder das nicht thematisiert hat, war, dass sie ihre Struktur hatte unter dem Kalten Krieg genauso gelitten wie Osteuropa. Genau. Weil ursprünglich war die Vorstellung der europäischen Integration einen europäischen Bundesstaat auf einer Basis einer europäischen föderalistischen Verfassung. Und der Unterschied Verfassung, Vertrag, es wurde dann ein Vertrag und keine Verfassung, ist, dass eben ein Vertrag uniformisiert und schließt Bürger aus, ist nur eine Vereinbarung zwischen Regierungen, während die Verfassung ist eine Vereinbarung zwischen Bürgerinnen und Bürgern. Und die Folge dessen ist zu wenig bewusst, weil sonst hätte man 1992, als die holländische Diplomatie und zum Beispiel der Delors durchaus die Verfassung wollten, nicht sich auf den Euro beschränkt, Maastricht und die Verfassung, die Demokratie sein lassen. Und die ersten 10 Staaten, die dann dazugekommen sind 2004, die hatten natürlich nicht dieses demokratische Selbstbewusstsein, um das Thema so zu formulieren. Die waren schon froh, dass sie ökonomisch es geschafft hatten, diese Kriterien zu erreichen. Aber das Uniformisierende, das Ökonomistische, die Gewalt der Ökonomie, die ungebremst wird, und die eben die Kleinen nicht schützt, weil eine Verfassung kann die Kleinen schützen. Der Markt, der bedroht die Kleinheit und die Eigenheit. Das ist das, was bis heute das Problem der Europäischen Union ausmacht. Jetzt sind wir vielleicht ein bisschen zu negativ. Der große Verdienst war natürlich, dass die Disziplinierung über die Ökonomie die potenziellen Nationalismen besänftigt oder marginalisiert hat. Oder
gezügelt hat.
Das bin ich mir nicht sicher. Ich denke, man hätte das, wenn die Transformation etwas anders gelaufen wäre und nicht so als, nicht eigentlich zu dem einzigen Wert Geld gemacht hätte. 1991 hat das noch etwas anders ausgesehen. Als die Tschechische Republik zum Beispiel und die Slowakei zu Europa kam, also Mitgliedstaat geworden ist, waren, sagen wir schon, die Fälle der Wertegemeinschaft schon weg, sind weggeschwommen worden. Und da müssen wir gucken, ob wir eigentlich kulturelles Europa schaffen, denke ich.
Ich nehme Ihre Voten als Plädoyer für eine Demokratisierung Europas, ein stärkeres Wertebewusstsein, auch an den Menschenrechten stärker festzuhalten. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, Alena Wagnerowa und Andreas Groß, für diese Auskünfte zur Frage die Wende von 89 im europäischen Zusammenhang. Vielen Dank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.